Hallo und herzlich willkommen zu Lumix Insiders, dem Podcast für und über Panasonic-Kameras. Ich bin Konrad Schneider und heute reden wir über Streaming mit Lumix-Kameras. Ob ihr es glaubt oder nicht, mir fiel es wahnsinnig schwer, für dieses Thema die optimale Einleitung zu schreiben, ohne auf die derzeitige globale Situation einzugehen. Denn so schön und praktisch das Thema auch ist, wurde der Bedarf hierfür aus der Not heraus geboren. Sicherlich war Livestreaming schon vorher ein recht starkes Medium bei Gamern und YouTubern, doch im Enterprise-Sektor wurde das Thema ein wenig vernachlässigt, was vornehmlich an der Qualität von Consumer-Produkten sowie technischen Hürden lag. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann besitzt ihr wahrscheinlich schon eine Panasonic-Kamera und haltet womöglich die Lösung in euren Händen. Aber eins nach dem anderen. Um mit eurer Kamera streamen zu können, gibt es grob gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder über Tethering, sprich die Kamera wird an den Computer angeschlossen, oder die externe Ausgabe über HDMI. Tethering wird der ein oder andere Fotograf unter euch bereits schon kennen. Dabei wird die Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden, um Bilder während dem Fotoshooting direkt an die Fotosoftware der Wahl zu übertragen. Panasonic hat im vergangenen Jahr die Funktionalität für unterstützte Kameras erweitert, sodass sich nun auch ein Videosignal übertragen lässt. Bei beiden Optionen solltet ihr idealerweise die Kamera zunächst in den manuellen Videomodus versetzen. Es gibt derzeit drei verschiedene Softwarelösungen von Panasonic: Lumix Tether for Streaming, Lumix Tether for Multicam und Lumix Webcam. Bevor wir uns aber einer dieser Lösungen widmen können, müssen wir erstmal ein grundlegendes Problem besprechen, und zwar die Stromversorgung. Alle Vollformats sowie bestimmte MFT-Kameras wie die BGH1 von Lumix können über USB-C mit Strom versorgt werden, was schon mal sehr praktisch ist, doch auch nicht ganz unproblematisch. Der USB-C-Anschluss wird aber auch für die Datenübertragung benötigt, das heißt, der Strom muss vom Computer kommen, doch bieten die typischen USB-A-Anschlüsse, also der große USB-Port, oft nicht genug Strom. Auch wenn die Kamera anzeigt, dass sie geladen wird, wird eigentlich nur die Laufzeit ein wenig verlängert, da der Verbrauch meistens höher ist als der gelieferte Strom. Zudem verliert die Verbindung über USB Typ A auf Typ C bei längeren Kabeln nicht nur Strom, sondern auch Daten. In meinem Studio verwende ich eine Lumix S1 zum Tethern von Fotos und musste feststellen, dass bei gängigen Kabeln über 3 Metern Länge das Tethering nicht mehr möglich war. Wer über einen neueren Thunderbolt bzw. über USB Type-C mit Power Delivery direkt am Computer verfügt, hat schon eine Lösung parat und kann gegebenenfalls die Kamera neben Daten auch mit Strom versorgen. Doch dürfte diese Lösung vor allem eher unter Mac-Nutzern oder Besitzern von teureren Mainboards verbreitet sein. Ihr braucht dann nur noch ein Thunderbolt oder ein beidseitiges USB Typ-C-Kabel. Wenn ihr aber das Ganze an einem MacBook oder Laptop betreibt, dann müsst ihr den Computer möglicherweise ans Netzteil hängen. Für alle anderen, die weder über die USB-Lösung verfügen oder vielleicht eine ältere Kamera haben, bietet sich ein sogenannter Koppler, auch bekannt als Dummy-Batterie, an. Dabei handelt es sich um einen Nachbau von einem Lumix-Akku, bei dem ein Netzteil angeschlossen werden kann. Der Koppler wird dabei einfach in den Akkuschacht eingesetzt und das Adapterkabel wird an einer Öffnung im Akkudeckel, die unter einer gummierten Dichtung versteckt ist, durchgeführt. Eins vorweg, stellt am besten im Vorfeld sicher, ob eure Kamera über diese Öffnung verfügt, da sich ansonsten der Akkudeckel nicht ganz schließen lässt und so sich eine Montage zum Beispiel auf einem Tripod unter Umständen problematisch gestalten könnte. Ein noch wichtigerer Punkt ist, dass ihr sicherstellt, dass der Koppler sowie das Netzteil über die gleiche Spannung verfügen wie die Originalakkus, weil ihr entweder nicht genug oder zu viel Strom bekommt, was die Kamera im schlimmsten Fall beschädigen kann. Panasonic bietet hier mit dem DMW-DCC-Modellen sichere Lösungen vor allem für die GH- und die S-Modelle an. Diese sind mit Preisen von 25 bis 50 Euro recht bezahlbar, doch ist das passende Netzteil mit einem UVP von 99 Euro recht teuer. Bestimmte Kameras wie die GH5 oder die GH5S verfügen zwar über einen USB-Typ-C-Anschluss, doch ist der rein für Datenaustausch gedacht und die Kopplerlösung ist bei diesen Kameras zwingend notwendig. Die BGH1 Panasonics Boxkamera verfügt zudem noch als einzige Kamera über Power over Ethernet. Das heißt, wer die Kamera über einen Switch mit PoE anschließt, kann sowohl Daten sowie Strom über ein normales LAN-Kabel ausliefern. Schauen wir uns mal die Softwarelösungen an. Lumix Webcam und Lumix Tether for Streaming unterstützen alle Vollformatkameras wie die Lumix S1, S1R, S5 sowie die S1H und einige MFT-Kameras wie die GH5, GH5S, die G9 und zu guter Letzt die Flocker-Kamera G110. Lumix Tether for Multicam ist eine Speziallösung für die BGH1. Unterstützte Plattformen sind Windows 10 und Mac OS X. Derzeit befinden sich alle Programme noch in der Public-Beta-Phase. Das heißt, hin und wieder können noch kleinere Fehler auftreten, doch liefen alle Programme bei mir unter Windows recht stabil. Lumix Webcam erlaubt es, die Kamera, wie der Name schon verrät, als Webcam zu betreiben. Der Vorteil liegt hier ganz klar, dass die Kamera vom System erkannt wird und in allen gängigen Videochat-Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom, Skype, Facebook Messenger sowie in allen gängigen Internetbrowsern und so weiter unterstützt wird. Die Einstellungen müssen manuell im Vorfeld an der Kamera vorgenommen werden. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, die Kamera über den Computer zu steuern. Und hier liegt der Unterschied zu Lumix Tether for Streaming. In dieser Software hat man volle Kontrolle über die Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit, Farbprofil und kann sogar ein Video direkt aus der Software heraus aufzeichnen. Allerdings benötigt Lumix Tether for Streaming ein Programm wie OBS, um die Übertragung als Webcam-Quelle oder eben als Stream bereitzustellen. Wenn man aber nun streamen möchte, welche Software ist die richtige für mich? Kurz, es kommt drauf an. Der Vorteil bei Lumix Tether for Streaming liegt ganz klar bei der Kamerakontrolle, doch ist das unter Umständen auch ein Problem. Lumix Webcam interpretiert die Kamera als Webcam und frisst dadurch weniger Ressourcen. Lumix Tether for Streaming hingegen sendet ein Videosignal, ständig Daten zwischen Kamera und Computer und braucht daher mehr Leistung. Darüber hinaus ist es manchmal wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wenn man die Kamera nur für Videochats verwenden möchte. Wer darüber hinaus über einen eher mäßig ausgestatteten Rechner verfügt, sollte ebenfalls Lumix Webcam in Erwägung ziehen. Unter Lumix Tethering for Multicam gibt es eine professionelle Lösung derzeit nur für die BGH1 mit dem Schwerpunkt, mehrere Kameras über diese Software zu steuern. Einige von euch verfügen aber vielleicht gar nicht über eine der vorher genannten Kameras. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung, und zwar die externe Signalausgabe. Im Vorfeld müsst ihr nur sicherstellen, dass ihr über eine Kamera mit HDMI-Ausgang verfügt, ihr die Infos über HDMI ausblenden könnt, die Energiesparoption deaktiviert habt und eine externe Stromversorgung bereitstellt. Die Deaktivierung der Energiesparoption ist notwendig, sodass sich die Kamera während des Streams nicht ausschaltet. Mit dem Deaktivieren der Infos für HDMI ist der sogenannte Clean HDMI-Ausgang gemeint. Man kann in einigen Lumix-Kameras neben den bereits erwähnten Modellen auch bei zum Beispiel der GH4, GX80, G91 und so weiter unter den HDMI-Anzeigeoptionen die Infos wie zum Beispiel die Blende, den Videomodus und so weiter ausblenden. Eine gute Auflistung, ob ihr über einen clean HDMI-Ausgang verfügt, bietet die Webseite von Elgato, die den Camlink einen HDMI-Capture-Stick anbieten. Der Camlink ermöglicht es euch, die Kamera von HDMI auf USB als Webcam zu verbinden. Die aktuelle Version von Camlink 4K erlaubt es, die Kamera in UHD, sprich 4K, mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde zu übertragen und in Full HD mit bis zu 60 Bildern. Allerdings ist diese Lösung nicht für mehrere Kameras geeignet. Wer mit mehreren Kameras allerdings arbeiten möchte, dem sei der Atom Mini vom Blackmagic Design empfohlen. Der Atom Mini ist ein HDMI-Switcher oder Videomischpult, der direkt mit dem Computer über USB verbunden wird und der Wechsel der Eingangsquelle erfolgt direkt am Mischer selbst. In der Basisvariante kostet er mit 300 Euro so viel wie zwei von den Elgato Sticks, bietet aber weitaus mehr Möglichkeiten wie vier separate HDMI-Eingänge, Übergangseffekte und die Möglichkeit, ein Mikrofon über Mini-Klinke anzuschließen. Die Konfiguration erfolgt über die Atom Software Control, wo Geräteeinstellungen, Übergangseffekte sowie Audiooptimierungen vorgenommen werden können. Zudem bietet euch die Software auch die Möglichkeit, direkt zu Facebook, YouTube oder Twitch zu streamen. Den Atom Mini gibt es in vier Varianten, wobei eigentlich nur die Basisversion und die Pro-Variante interessant sein dürften. Die anderen Modelle sind eher für Nutzer des Blackmagic-Ökosystems interessant. Die Pro-Variante verfügt über die gleichen Funktionen wie der Atom Mini, plus die Möglichkeit, über Netzwerk ohne Laptop zu streamen, die externe Aufnahme auf eine USB-Typ-C-Festplatte und eine separate Vorschau über den HDMI-Ausgang des Geräts, was gerade bei Live-Präsentationen vor Ort interessant sein dürfte. Bei einer Keynote kann man dadurch dem Live-Publikum andere Inhalte auf dem Beamer anzeigen als im Webstream. Manche von euch werden sich sicherlich fragen, welche Einstellungen an der Kamera empfehlenswert wären. Zum einen würde ich euch empfehlen, den Autofokus auf AFC, sprich kontinuierlich mit Gesichtserkennung zu stellen und wenn ihr in Europa seid, den Videomodus auf PAL zu setzen. Die Bildrate sollte entweder auf 25 oder 50 Bilder pro Sekunde je nach Präferenz gesetzt werden. Wenn ihr nicht mit dem Verschlusswinkel arbeiten solltet, dann muss die Verschlusszeit auf das Doppelte der Bildrate stehen. Das heißt, bei 25 Bildern ein 50stel Verschlusszeit und bei 50 Bildern pro Sekunde ein 100stel Verschlusszeit, um eine angenehme Bewegungsunschärfe zu erzeugen. Bei den Bildprofilen kann man mit dem Standardprofil arbeiten, aber auch CineLike V oder Landschaft bieten unter Umständen einen angenehmen Bildeindruck. Einige Nutzer benutzen auch gerne das Bildprofil natürlich, aber am Ende des Tages ist es Geschmackssache. Zudem würde ich euch dringend ans Herz legen, einen manuellen Weißabgleich vorzunehmen. Ich habe ja auch eingangs darauf hingewiesen, dass ihr am besten im manuellen Videomodus streamen sollt, denn die Bildautomatiken würden euch bei jedem Lichtwechsel, zum Beispiel durch Sonnenlicht oder Flackern eurer Leuchten, das Bild permanent nachkorrigieren. Und das nervt den Zuschauer mehr, als wenn das Bild ein wenig zu hell oder zu dunkel ist. Wir haben nun verschiedene Lösungen für das Bild aufgezeigt. Aber wie sieht es nun mit dem Ton aus? Bei beiden Varianten gäbe es das Szenario, dass der Ton von der Kamera kommt. Eine Möglichkeit wäre es, ein Shotgun- oder Lavalier-Mikrofon direkt an die Kamera anzuschließen und dort einzupegeln. Das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut, doch wenn man Rauschen vermeiden möchte, dann ist bei dieser Lösung der Eingangspegel zu gering, beziehungsweise möchte man vielleicht ein XLR-Mikrofon an der Kamera betreiben. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wie zum Beispiel die Versorgung über Phantomspeisung und die Vorteile von symmetrischen Kabeln. Das Thema Audio wird uns eines Tages in einer anderen Episode beschäftigen, weil es sonst hier den Rahmen sprengen würde. Für den Anschluss eines XLR-Mikrofons benötigen wir aber einen Vorverstärker. Panasonic bietet hier zum Beispiel den DMW XLR1, der auf den Blitzschuh gesteckt wird und zwei XLR-Eingänge nebst Vorverstärker bietet. Allerdings ist die Unterstützung des Adapters recht überschaubar. Derzeit wird hier nur die Lumix S1, S1R, S1H, S5, GA5, GA5S und die BGH1 unterstützt. Als Alternative kann man einen mobilen Rekorder von Zoom oder Tascam wie den DR701D anschließen und über den Line-In in die Kamera einschleifen. Natürlich kann man auch ein Audio-Interface direkt am Computer mit dem Mikrofon der Wahl betreiben, doch läuft das unter Umständen nicht immer ganz synchron ab. Wir haben jetzt alles soweit zusammen, um zumindest unser Setup als Webcam zur Verfügung zu stellen. Für einen Stream brauchen wir aber noch eine Software, die das Videosignal für Videoplattformen wie YouTube, Facebook oder Twitch bereitstellen kann. Die populärste Lösung dürfte hier die Software OBS, Open Broadcast Software, sein. Hierbei handelt es sich um eine Open-Source-Lösung, die in der Lage ist, mit verschiedenen Signalen wie unserer Webcam oder auch unserem geteilten Bildschirm umzugehen und unseren Stream mit den Videoplattformen zu verbinden. Man muss es sich praktisch wie ein digitales Mischpult für Streaming vorstellen. Man kann Szenen definieren, wo man das Vollbild für die Kamera oder Teilbereiche davon oder sogar Grafiken einblenden kann. Der Ton lässt sich ebenfalls darüber noch feintunen und wir haben die Möglichkeit, sogar mit Greenscreens zu arbeiten und unseren Stream als Video aufzuzeichnen. Bei der Verbindung mit der Streaming-Plattform benötigt man neben seinen Login-Daten einen vom Anbieter wie zum Beispiel YouTube hinterlegten Streaming-Schlüssel und kann dann praktisch direkt loslegen. OBS ist ein wenig komplex und ich würde euch dringend empfehlen, im Vorfeld euch damit auseinanderzusetzen, bevor ihr das erste Mal vor Publikum streamt. Was bleibt hängen? Streaming ist wahrscheinlich heutzutage kein Hexenwerk mehr. Vor wenigen Jahren hätte man noch eine kleine Crew gebraucht, um in hoher Qualität zu broadcasten. Klar, es bedarf ein wenig technischem Verständnis, doch wurden die Hürden dank der Marktentwicklung der letzten Jahre so herabgesenkt, dass sobald euer Setup einmal steht, ihr euch nur noch auf euren Content konzentrieren müsst. Das war Lumix Insiders, der Podcast für und über Panasonic-Kameras. Sollte dir unser Beitrag gefallen, dann folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auf YouTube.